Im Bayern 2 Sommerradio sind gleich zwei altgediente und zugleich quick lebendige Institutionen beieinander. Das 100-jährige Radio und ein Fritz Egner, der ist vorgestern 75 geworden. Wir gratulieren mit der Wiederholung unseres Gesprächs aus dem vergangenen Oktober. Das saß er mir live gegenüber und ich wusste, das ist eine fiese Frage an jemand, der daheim 20.000 Langspielplatten hatte. Aber wenn er nur eine mitnehmen könnte auf den Mars.
Es wäre das Doppelalbum James Brown Live at the Apollo Part 2.
Weil du warst Part of the Ganze.
Bei der ersten, ja.
Sauber.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Fritz Egner, 49 Jahre Radio.
Er zwinkert mich an. Die 50 machen wir auch noch, oder?
Die müssen eigentlich noch voll gemacht werden, ja.
Ja, wir feiern dieser Tage 100 Jahre Radio. Aber ich dachte mir, was ist schon Zeit in einem Medium, in dem immer jetzt ist? Mhm. Also wir sind ja live beieinander. Allerdings, da kann man nichts mehr ändern.
Richtig. Und live ist schon eine ganz besondere Qualität, finde ich. Und Radio lebt vom Live-Erlebnis. Und deswegen habe ich eigentlich nur ganz, ganz selten mal was aufgezeichnet und habe auch dann das Gefühl gehabt, das war gar nicht gut, weil ich einfach diesen Live-Schub brauche, den Adrenalinstoß.
Ja. Die Anspannung.
Ja.
Es bleibt auch durch die Jahrhunderte, hätte ich beinahe gesagt, die Jahrzehnte, ein einfaches Grundsetting. Jetzt gerade wir zwei Menschen, zwei Mikrofone, dazwischen leuchtet ein rotes Lämpchen. Mhm. Und die Magie bleibt auch?
Ja, die bleibt. Komischerweise hat sich da nichts abgeschliffen bei mir. Radio ist ein Faszinosum, das mich von Kinderbeinen an irgendwie sofort angegriffen hat, im positiven Sinne, und nie mehr losgelassen hat.
Es ist so schön simpel, gell?
Es ist simpel und es ist unmittelbar und die Resonanz, die man halt auch immer wieder mal kriegt von draußen, die ist selten, aber sie ist dann sehr wohltuend.
Stellst du dir jemand vor? Ich muss an der Stelle mal sagen, ich bin sonst ein großer Freund des Siezens, weil es vieles ermöglicht und befreundet ist man ja letztlich nicht. Aber bei dir kann ich nicht drumherum. Stellst du dir jemand vor, der zuhört?
Nein, habe ich nie gemacht. Das hört man immer wieder, dass Leute, die ganz allein im Studio sitzen und irgendwie nachts eine Sendung machen, einen Menschen vor sich imaginär haben, den sie ansprechen. Nein, das habe ich nie. Sondern ich mache die Sendung eigentlich für mich selber und hoffe, dass ich damit viele auch erreiche, die meiner Meinung sind und die auch die Musik, die ich mit ihnen teilen will, entsprechend annehmen.
Ich meine, bei uns am Tag und bei dir auf Bayern 2, auf Bayern 1, der noch populäreren Welle, wir reden ja von Fußballstadien letztlich,
ja,
die da draußen deine Geschichten hören.
Ja, allerdings habe ich da auch nie drüber nachgedacht und eigentlich weiß ich auch gar nicht, wie viele Leute mir zuhören. Und es ist auch egal, ob es 10 sind oder 100.000. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man es ernst nimmt, wer da zuhört. Alles andere lege ich beiseite.
Also von diesen 100 Jahren Radio hast du jetzt bald aktiv 50 miterlebt und gestaltet. Ich frage mal so rum, was ist denn die krasseste Veränderung?
Naja, das Internet hat natürlich vieles am krassesten verändert, weil es einfach ablenkt und weil es auch Möglichkeiten eröffnet. Einerseits positiv, weil man uns jetzt auch in Australien hören kann ohne Probleme, und andererseits, weil es einem natürlich viele wegnimmt, die sich fürs Internet entscheiden. Und
du hast Kinder.
Ja, ich allerdings. Kinder. Und ich weiß, genau wie du auch, weil wir wissen, dass andere Medien uns natürlich den Platz im Äther
streiten. Aber wir sind dort auch zu hören auf Spotify und zu finden. Nur ich bin dann schon zusammengezuckt in der Vorbereitung. Spotify ist jetzt mittlerweile bei 100 Millionen Titeln, also Hörstücke aller Art. Weltweit 520 Millionen Nutzer. Und jeder hat seine Playlist. Ich gucke auf deine Unterarmhaare. Grusel oder Paradies?
Schon beides eigentlich. Das ist je nachdem, wie man es halt nutzt und wie man es auch erfährt. Ich wusste zum Beispiel nicht, hätte ich nicht meinen Sohn, den Levon, dass es eine Fritz-Egner-Playlist gibt bei Spotify.
Ja, schön.
Und irgendwann hat er mal wieder Siri befragt nach irgendwas und dann habe ich so spaßeshalber gesagt, frag doch mal, ob Siri weiß, wer Fritz Egner ist. Und prompt kam sofort eine Antwort und sie erklärt, wer ich bin. Da ist es mir ein bisschen schummrig geworden, muss ich ehrlich zugeben. Und ihm aber auch.
Ja, aber apropos schummrig werden und Spotify zum Zweiten, braucht's dich noch?
Das hoffe ich auf jeden Fall. Als Vater versichere ich mich da fast täglich, dass es mich noch braucht. Aber ob es mich natürlich als Vermittler von Musik noch braucht, das ist was anderes. Aber Spotify hat ja einen Nachteil. Die Musik wird nicht moderiert. Es wird zwar irgendwas schriftlich mitgeteilt, wer dahinter steht, aber es ist die Begleitung, der Freund am Radio, der mir etwas Neues zeigen will oder die Begeisterung mit mir teilen will, der fehlt halt da.
Wir zwei sitzen beieinander. Du hast jetzt 50 Jahre Radio. Ich sage nicht in den Knochen, in den Hörknochen. Ja, ich habe nur 35. Ich habe irgendwo gesehen, du erinnerst dich mit Gruseln an dein allererstes Interview. Es war ein Desaster. Weißt du noch, warum?
Ja, weil das war natürlich ein muffliger Manfred Mann, den ich da interviewt habe. Aber das war noch zu Zeiten von AFN.
Und der hat einsilbig geantwortet.
Ja, einsilbig, muffig und eigentlich desinteressiert. Und vielleicht lag es natürlich auch an meinen Fragen. Ich war ja nicht geübt. Ich habe halt den
Kollegen, keine geschlossenen Fragen,
auf die ja, man wahrscheinlich, mit Ja und Nein. Ja. Und ich habe mir dann nachträglich von seinen Musikern auch schon über die Jahre versichern lassen, dass er eigentlich immer so ist.
Ja, es gibt auch ein paar Zwiedere, wie man in Bayern sagt. Ja, jetzt hast du so viele Große getroffen. Wärst du eigentlich gern selber ein Rock- oder Popstar geworden?
Nein, ich glaube, den Druck hätte ich gar nicht gewollt und auch nicht ausgehalten. Denn ich habe immer wieder gesehen, dass diese Leute natürlich unglaublich viel einstecken müssen auch. Und dann ohne jede Versicherung, die Zukunft und das nächste Album wird wieder funktionieren, müssen die ihre Kunst abliefern. Und sie wird bewertet von Leuten, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben oder einfach ihnen nicht wohlgesonnen sind. Also das ist so ein Druck, den möchte ich nicht abhaben.
Du möchtest nicht Diana Ross sein. Ich lasse dich.
Das wäre aber schwierig. Ja.
In diesen fluiden Zeiten.
Ja.
Ich tue einen Teufel in der Stunde und sage die Titel selber an.
Oh, warum nicht?
Ja, jetzt komm, Robert, du kannst es gut. Jetzt mach du mach du alle.
Ja, also
wer kommt jetzt?
Diana Ross ist natürlich schon eine Ausnahmesängerin und auch Persönlichkeit. Und ich hatte ja die Gelegenheit, sie auch zu treffen. Und das war. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber man kann sich ungefähr vorstellen, wie das war, wenn man ihr gegenüber saß. Bei Theme from Mahogany. Do you know Diana Ross?
Do you get what you're hoping for when you
hier dreht sich die Disco-Kugel über uns, imaginär.
Schöne Musik, ja.
Jetzt kann ich ja doch mal fragen. Ich habe Leuten hören, sie fand dich kurz oder länger ganz interessant beim Treffen?
Leider kurz. Das ließ die Zeit da nicht zu, aber es war in der Münchner Olympiahalle. Ich war für ein Interview angekündigt und sie kam von der Bühne. Der letzte Song war so ein Broadway-Musical-Thema, gekleidet in drei Schichten und euphorisiert vom Publikum. Sie hat gesagt, ich konnte an den Lippen der Leute ablesen, dass sie meine Songs mitsingen. Ich hätte fliegen können an diesem Abend. Und sie war also absolut super drauf.
Sie hätte jeden geküsst.
Wahrscheinlich schon, ja. Das will ich mir gar nicht vorstellen.
Jetzt wärst du Fritz Ross.
Ja, genau. Das hätte vielleicht funktionieren können, aber ich war zu schüchtern.
Die Rede ist von Diana Ross und die Stimme haben sie eh schon längst erkannt. Ja, Fritz Egner ist mir heute gegenüber, eine Radiolegende und nicht abwinken. Er ist deutlich jünger als das Radio, das in diesen Tagen 100 wird. Vor 44 Jahren zum Bayerischen Rundfunk gekommen, da war ich noch nicht da. Und ich habe mir sagen lassen, das waren noch ganz andere Anstaltszeiten.
Ja, das war in der Tat eine ganz neue Welt für mich, weil ich kam ja vom AFN, das war ja eine kleine Radiostation, untergebracht in einer Villa in Schwabing. Und dann kam ich in dieses Gebäude, das zunächst mal eher aussah wie eine Behörde. Die Pförtner, streng gekleidet, alles war ganz, ganz, ganz anders. Aber dann kam da ja mein Freund Thomas Gottschalk und Jürgen Herrmann und der damalige Chef von Bayern 3, Werner Götze. Mhm. Und die haben es mir dann eigentlich ganz leicht gemacht, da eine Casting-Sendung zu machen.
Du hast gerade gestreift, Thomas Gottschalk hat dich hergeholt. Du hast mal gesagt, wer ihn zum Freund hat, kann sich den Therapeuten schenken. Mhm. Als er sich nach 40 Jahren von der Thea getrennt hat, hat er dich mal angerufen?
Ja, doch. Wir haben schon drüber gesprochen, schon vorher eigentlich. Aber ich bin da nicht in der Lage gewesen, seine Stimmung zu ändern. Er wollte nur mit jemandem Vertrauten reden.
Schweigegebot.
Ja, sowieso.
Also ihr habt Kontakt
ständig. Wir haben immer noch Kontakt und es ist in der Tat auch so, diesen Satz kann ich eigentlich bis heute unterschreiben. Der Mann hat eine Fähigkeit, einen in eine bessere Stimmung zu versetzen, wie keiner, den ich sonst kenne.
Ihr wart ja ein legendäres Radio-Trio hier. Ich habe, glaube ich, das letzte Jahr da noch mitgemacht, wie ich gekommen bin, Sommer 88. Gottschalk, Jauch, Egner. Mhm. Ihr wart Radio-Stars.
Ja, und es war so schön, weil keiner dem anderen irgendwas neiden musste. Günther war der Informationskompetente von uns. Thomas war der Radio-Entertainer, der Beste, den ich im deutschsprachigen Raum je gehört habe. Und ich war je mehr der Music Man, der sich interessiert hat für die Hintergründe und so weiter. Und da haben wir uns nichts gegenseitig weggenommen, sondern eher noch befruchtet. Und das war vielleicht der Grund, warum wir uns so gut verstanden haben. Und
draußen haben die Frauen gerufen, ich will eine Single von dir. 100 Jahre Radio feiern wir und wir haben auch ein tolles Archiv, das nichts vergisst. Ich bitte jetzt gleich mal um eine späte Auflösung. Mhm. Ich habe nämlich von dir gefunden aus dem Februar 84, also bald 40 Jahre her, natürlich Fritz und Hits. Und jetzt quatsch ich dir mal über den Einstieg drüber.
Ja, gerne.
Jetzt hör mal genau zu, was jetzt kommt.
Ja. Fritz und Hits. Hallo, herzlich willkommen zu Fritz und Hits und heute sind wir mal nicht live. Das hat einen bestimmten Grund, den Grund kenne ich jetzt allerdings noch nicht, weil ich sie jetzt gerade aufgezeichnet habe, lange bevor dieser Grund nun wirklich zur Wahrheit wird. Aber wir werden sehen und ich hoffe, dass es trotzdem nichts Schlimmes ist, warum ich nicht da bin heute live. Vielleicht liegt es daran, dass ich im Aufzug stecken geblieben bin, ich weiß es nicht. Die Maxi-Freunde werden sich sicherlich freuen, denn in dieser Stunde gibt es nur Maxi-Singles. Gut. Am Anfang die SOS-Band, Just to be good to me.
Fritz, kannst du dich erinnern, was du da genommen hast?
Das könnte man fast jedes Mal sagen, wenn ich, sobald das Mikrofon aufgeht, offen ist, kann man fragen, war was im Wasser oder was hast du geraucht? Aber an den Einsatz kann ich mich nicht mehr erinnern und ich weiß auch nicht mehr, warum wir aufgezeichnet haben. Das war halt eine Ausnahme und ich habe mich gewundert.
Du wolltest auf die Malediven
vermutlich. Da wollte ich schon immer hin, ja. Aber ich weiß den Grund wirklich nicht mehr.
wir spielen jetzt mal ein kleines Spiel. Es war einmal ein BR-Pförtner, der nicht so zu Hause war in Pop und Rock. Und ich zitiere jetzt mal seine Anrufe bei Bayern 3, oben bei dir, Telefon damals, vor Jahrzehnten. Und du sagst mir, welcher Star damals im Funkhaus-Foyer gewartet hat.
Ja.
Herr Egner, hier ist ein Wahnsinniger mit einer Schlange um den Hals.
Das war der Herr Schuller natürlich, der Pförtner, an den kann ich mich nur erinnern. Aber es ging um Alice Cooper, der in der Nachbarschaft des Bayerischen Rundfunks in München im Zirkus Krone einen Auftritt vor sich hatte und schon in der Bühnenkleidung war, während die Vorband gespielt hat und konnte ja fußläufig hierher kommen und war dann live da. Ja, der Herr Schuller wollte auf mich aufpassen.
Nächster Anruf. Ich habe einige. Hier ist eine Demo von verrückt gekleideten Spinnern und einer will unbedingt zu Ihnen.
Das war Boy George. Ja, die Fans haben sich damals so angezogen wie Boy George und da standen 50 Leute. Ich habe die Sendung vorher schon angekündigt, weil ich wusste, er kommt mit der Schwester von Michael Jackson. Und dann war mir schon klar, dass das zur Verunsicherung der Pförtner führen.
Weil es ging dann weiter. Er hat bei sich eine Verrückte. Sie glaubt, sie sei die Schwester von Michael Jackson.
Ja, genau. Die Pförtner konnten oft nicht glauben, wie er da alles so kommt. Und das war einfach auch unüblich damals.
Ja, ich glaube, die meisten werden es jetzt wahrscheinlich erraten oder mitraten. Hat eh längst begonnen, das große Mitraten. Herr Egner, da ist ein blinder Schwarzer in weißem Rolls-Royce. Was soll ich tun?
Das war Stevie Wonder. Der wollte natürlich zum Hintereingang reinfahren, damit er nicht so weit laufen muss. Und da war noch der Zusatz, und er hat keinen Ausweis dabei.
Oh Wunder, er hat keinen Ausweis. Aber er schlief dann in deiner Gegenwart irgendwann mal ein?
Ja, das war ein anderes Mal natürlich in der
Schweiz.
Nicht
während der Sendung?
Nein, Gott sei Dank nicht. Das war in der Schweiz. Wir saßen im Auto auf dem Weg zum Hotel und sein Bruder, der Milton, der hat schon angekündigt, mein Bruder hat kein Zeitgefühl für Tag und Nacht. Und die Freundin, die dabei war von Stevie, die war zierlich klein. Du musst mir helfen, ihn dann aufs Zimmer zu bringen, falls er einschläft. Und so kam es dann auch. Und dann.
Wie schwer ist Stevie Wonder?
Es ist sehr schwer. Sehr schwer.
Aber ist auch ein Schwergewicht im Musikgeschäft.
Allerdings, ja.
Du hast sie alle gehabt, kann man sagen. Du hast mit Billy Joel sogar mal Unterhosen gekauft.
Ja.
500 Interviews, so geht die Rede. Collins, Wonder, Jagger, Prince, Stewart. Gibt's im Rückblick etwas, das die Großen eint?
Oh ja, die ganz Großen eint eigentlich, dass sie die einfachsten Interviewpartner sind,
weil
sie nichts mehr beweisen müssen, weil sie auch nicht unter Druck sind, so wie viele andere jetzt, keine Fehler zu machen.
Keine Diven?
Wenig. Es gibt sicherlich Leute, die aber ich nicht zu den ganz Großen zählen würde, aber die ganz Großen, von Neil Diamond bis Mick Jagger, die waren alle immer einfach zu befragen.
Die hatten ein Ohr für den Fritz. Und für dich der Größte, habe ich da ein Buch entnommen, ist es immer noch James Brown?
Ja, weil der meine Welt verdreht hat. Bei meinem ersten Besuch in New York wollte ich noch am Broadway am letzten Abend noch ein Musical sehen, aber es gab keine Karte mehr. Und ich habe ein Ticket für das Apollo Theater in Harlem bekommen.
Ja, geht man nach Harlem?
1968, kurz nach der Ermordung von Martin Luther King, eigentlich nicht. Aber
wie viele Weiße war noch im Publikum?
Einer, ein Feuerwehrmann und ich. Das war schon komisch, aber ich hatte keinen Moment ein unkomfortables Gefühl. Es war alles friedlich und es war alles gut. Und die erkannten wahrscheinlich auch, dass ich Europäer bin. Insofern war ich jetzt nicht unbedingt gefährlich für die.
Hast du dich gut gefühlt?
Ich habe mich sehr gut gefühlt, ja. Sogar very good. I feel good, würde ich sagen. I got you. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. When I hold you in my arms, I know.
I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I
Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Fritz Egner, hat sie alle getroffen.
Die Megastars des Pop und Rock. Und so gibt's heute ein Wiederhören mit unserem Mr. Music. Selbst ein Star des Radios und vorgestern 75 geworden. Im vergangenen Oktober fragte ich ihn mit Blick auf seine 500 Interviews, ist dir auch mal ein Star durch die Lappen gegangen, was du bis heute bedauerst?
Ja, Ray Charles natürlich und Aretha Franklin. Und da wäre ich mit dem Fahrrad nach Amerika gefahren für die beiden. Bei Ray Charles war schon ein Termin angesetzt, aber dann kam er nicht mehr aus dem Krankenhaus und ja. Dann war es zu spät. Bei Aretha Franklin war es so, dass die ja gar nicht begeistert ist, ein Interview zu geben. Aber ich hatte einen guten Kontakt über Clive Davis, der sie zu einer zweiten oder dritten Karriere dann gebracht hat. Und der hätte mir schon einen Weg gebahnt. Aber auch da war dann die Krankheit irgendwann mal so, dass sie nicht mehr in die Öffentlichkeit ging.
Jetzt sind sie alle im Äther, um uns herum. Die Musik bleibt, das finde ich schon grandios.
Ja, allerdings, ja, die Musik ist ewig, ja.
Das Radio 100 Jahre alt. Mhm. Wir haben heute Zeit für Radiolegenden. Ja, Fritz Egner ist bei mir. Der hatte sicher selber irgendeine Radiolegende zum Vorbild.
Ja, mehrere eigentlich, aber die kamen alle aus dem amerikanischen Raum, weil diese amerikanische Art, Radio zu machen, die hat mich so begeistert, weil da hatte man das Gefühl, die haben die Leidenschaft und die Freude an der Musik auf der Zunge. Und die haben halt so getan, als ob, aber die haben sicherlich nicht auch jeden Titel gut gefunden. Und trotzdem war ich überzeugt, die haben die Musik selber ausgesucht und die sind in dieser Musik mit drin. Und die verbindenden Worte, die waren keine Moderation, sondern die waren Teil der Show. Und das war, natürlich haben die über die Einleitung gesprochen und man konnte kaum mitschneiden. Und das war mir aber alles egal, weil das war alles aus einem Guss. Und das wollte ich eigentlich in Deutsch auch versuchen.
Da war Energie. Da war Musik drin sozusagen. Ja. In ja schattigen Zeiten, du bist geboren, August 49, im ja noch zerbombten München. Da gibt es noch eine ältere, 10 Jahre ältere Schwester, die Mama Hausfrau, der Papa bei der Bahn. Was haben die daheim so gehört?
Ja, natürlich Bayern 1, glaube ich, war das, oder Bayerischer Rundfunk auf jeden Fall.
In den 50ern.
50ern, Fried Rauch, das Wunschkonzert und dann natürlich auch deftige Marschmusik, den Defiliermarsch, den habe ich jeden Sonntag mindestens zweimal gehört. Mein Vater ist dann auch bei sowas aufgestanden und fand
ist das durchs Wohnzimmer marschiert.
Ja, nicht ganz, aber er hat sich erhoben.
Und der Sohn, dessen Laune senkte sich wahrscheinlich ein wenig.
Ich habe dann das Zimmer verlassen.
Ja. Wir reisen zurück. Ostern 1956. So geht die Mär. Kurz vorm 7. Geburtstag.
Da bringt die 10 Jahre ältere Schwester einen Plattenstapel mit nach Hause. Und darunter ist dieser Titel hier. Ja. Du nickst und strahlst. Das funktioniert immer noch und war lebensverändernd.
Ja, absolut lebensverändernd. Der Moment wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen. Dazwischen waren ja auch andere Sachen. Also es war eigentlich ein Versehen, dass sie den Titel mitgebracht hat und auch zu meinen.
Sie wollte eigentlich Peter Alexander mitnehmen.
Peter Alexander war mit dabei. Schurike sang "Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren". Die Capri-Fischer. Und dann dazwischen sind meine Eltern wirklich an dem Punkt gewesen, wo sie geglaubt haben, das Abendland hat nun sein Ende. Weil ich habe das rauf und runter gespielt, A- und B-Seite, auf der B-Seite Long Tall Sally. Ich habe die Single natürlich
was auch. Was ein Erstklässer halt so hört.
Ja, genau.
Mal gucken, ob das Langzeitgedächtnis noch da ist. I got a girl named Sue. She knows just what to do.
Ja, genau, das ist Long Tall Sally.
She rocks to the east, she rocks to the west.
Ja.
Da halten wir uns jetzt nicht allzu lang auf, was er damit meinen könnte.
Ja, ich wollte immer wissen, was der Text bedeutet. Mein Schwager konnte ein bisschen Englisch, aber bei Tutti Frutti ist er an seine Grenzen gestoßen.
Rock hat viele Bedeutungen, sagen wir mal so. Wenn man reinschaut, also quasi in dein Leben, in deine Lebenslinie, Teenager, ja, nicht nur rein rechnerisch, von 1962 bis 69. Also wenn man in dem Jahrzehnt geprägt ist, hast du das Gefühl des Glücks der frühen Geburt?
Man kann das fast so sagen, ja. Das stimmt schon, da war irgendwie eine neue Aufbruchszeit und die widerspiegelte sich ja auch in der Musik und vor allem in der amerikanischen Musik und in der englischen natürlich dann später auch. Aber die war ja mehr eine Blaupause der amerikanischen Musik. Und da hatte man so das Gefühl, ach Woodstock, es wird alles besser. Die Menschen neigen wieder zur friedlichen Koexistenz und eine Massenveranstaltung kann ganz friedlich ablaufen, auch wenn sie noch so gegen alle Regeln der Kunst abgelaufenes Regen, Matsch und alles. Aber es war ein Gefühl da der vereinten Nationen.
Und der Fritz war so beseelt, dass er den Klavierunterricht geschwänzt hat und mit dem Geld all diese tollen Hippie-Platten zum Teil auch geklaut hat.
Ja, das kam dann später. Zunächst hatte ich ja das Geld von der Klavierlehrerin, die ich ein Jahr lang geschwänzt habe. Und das habe ich sofort in Platten investiert.
Die Eltern haben nicht gedacht, wieso spielt er immer noch Hänschen klein?
Nein, ich spielte leider gar nichts mehr dann, weil ich ja nichts konnte. Und meine Mutter traf dann auch die Klavierlehrerin mal auf der Straße und die konnte sich gar nicht mehr an mich erinnern. Und dann, der Abend war legendär dann. Aber sie ist viel zu früh gestorben. Das war der Grundstock meiner Karriere im Grunde da, was ich da zusammengesammelt habe. Und die geklauten habe ich auch noch alle als Beweisstücke, dass jetzt verjährt ist.
Es war ein großes Sehnen nach dem Radio. Aber du hast einen ganz schönen Umweg genommen, also nach dem Abi. Lehre zum Elektrotechniker, ein paar Semester TU abgebrochen, gejobbt, schließlich angeheuert als Studiotechniker bei AFN.
Ja.
Nur, ich will jetzt dem Tongott hinter der Scheibe nicht zu nahe treten. Von da ist es immer noch ein sehr weiter Weg direkt ans Mikrofon.
Ja, natürlich. Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass es funktioniert, aber so gehofft, dass diese Gedanken offenbar bei den amerikanischen Kollegen übergeschwappt ist.
Die haben sich den Fritz auch geschnappt, damit der mal Donnersberger Brücke sagt.
Ja, das war nämlich, da haben die gerade Verkehrsmeldungen eingeführt und in der Tat konnten die deutschen Straßennamen nicht aussprechen und haben gesagt, warum, das kannst du doch machen dann. Und ich war glücklich beim siebten Himmel, weil ich in die Nähe eines Mikrofons kam, um da reinzusprechen. Als Techniker hat man natürlich damit zu tun, aber dass ich jemals da auf Sendung gehen darf, war natürlich nicht geplant.
Was für ein Glück, dass es so gekommen ist.
Ja.
Und was für ein Glück, dass irgendwann auf einer Party Thea Gottschalk mit dir ins Gespräch kommt und dich vermittelt. Und was die wenigsten wissen, es gab in deinem Leben noch 5 Jahre bei Warner Brothers.
Ja,
relativ weit oben. Was hast du da gelernt?
Ganz viel, weil da konnte ich hinter die Kulissen schauen. Ich hatte dann mit nicht nur den Künstlern zu tun, sondern auch mit den Autoren, mit den Textern, aber auch mit den Anwälten und Managern. Und da erfährst du natürlich Dinge, die kannst du dir gar nicht ausmalen. Und das hat mich natürlich auch ausgestattet mit Informationen, die mir dann bei Interviews unglaublich geholfen haben, weil ich Insiderwissen hatte, die kein anderer außer mir so hatte. Und ich war da ganz oft in Amerika und habe mit dem Anwalt von Barbara Streisand zum Beispiel lange geredet am Nachmittag, während sie anrief. Er wollte mir aber nur Gemälde verkaufen, weil er nebenher noch gemalt hat.
Also Geld muss ja irgendwo hin.
Den Anwalt von Michael Jackson habe ich ein paar Mal getroffen. Auch da sind mir Sachen erzählt worden, wo ich eigentlich dachte, ich will es gar nicht wissen, weil wenn man sowas weitererzählt, das war...
Geht es in die Richtung der Dokumentation?
Ja, mit Dokumentation, aber vor allem auch über die Kindheit und der Zeit, in der Michaels Stimmbruch sich angekündigt hat und der Vater da etwas unternommen hat, um diesen Stimmbruch möglichst lange hinauszuzögern, ohne es Michael zu sagen.
Also eine geschundene Kinderseele.
Absolut.
Die später schwere Schatten auf andere Kinderseelen legt.
Ja, nee, das so nicht.
Vorsichtig auszudrücken.
Nein, da würde ich vehement sagen, nein. Da haben mir von vielen Seiten aus dem engsten Umkreis Leute glaubwürdig bestätigt, dass der sich nicht für sexuelle Interessen bei Kindern engagiert hat, sondern er wollte seine Kindheit nachholen. Und das, weil er war ja auch gar nicht mehr in der Lage. Er war.
Wir können es hier schwer klären, ob es nur die Peter Pan Nummer.
Ja, natürlich. Aber ich glaube eher, dass er nicht interessiert war an irgendwelchen solchen Dingen. Aber andere waren ja natürlich interessiert, da ein bisschen Geld rauszuholen. So ist meine Information und Einstellung auch.
Wir schwenken zu einem anderen. Mhm. Ja, begnadeter Künstler. Trotzdem war er ein begnadeter Künstler natürlich.
Ja,
welche Gerüchte gehen. Wir gehen zu Prince.
Ja.
Der ist bei dir, habe ich so das Gefühl, in den Top Ten.
Ja, absolut.
Ich Talente und charismatischen Figuren.
Ja, einer der besten Musiker des 20. Jahrhunderts. Da hat mir auch Eric Clapton zugestimmt und hat gesagt, ja, ich habe noch nie einen gesehen und gehört, der so viele Facetten hat wie Prince. Und in der Tat, der konnte ja auch alle Instrumente spielen, außer Saxophon. Der ist ein universelles Genie einfach.
Den habe ich schon mal richtig vergeigt vor Jahren. Da habe ich, glaube ich, gesagt, Raspberry Barrett. Das magst du jetzt besser.
Jetzt hast du mich aber natürlich, jetzt habe ich es auch auf der Lippe.
Aha, mal schauen. Du darfst.
Ich darf? Okay, dann muss ich mir das wirklich mal anschauen. Raspberry Beret heißt es natürlich. Und das ist der Hut mit Himbeeren drauf. Prince aus Minneapolis.
Tell me.
Was für eine Stimme. Bayern 2, 1:1 mit Prince, der im Hintergrund verklingt. Und bei mir ist Fritz Egner. Mhm. Und wir schwenken mal ins Thema Video Killed the Radio Star. Mhm. Obwohl es ist beides India. Mhm. Neulich, vor 30 Jahren, hast du Dings da moderiert im Fernsehen. Hast du gleich den Charme der Sendung, des Konzepts erkannt?
Ja, komischerweise schon. Ich war ja eigentlich gecastet für eine andere Sendung, eine Samstagabendsendung, 4 gegen Willi. Und ich habe gesagt, Kinder, ich habe keine Ahnung vom Fernsehen. Ich war noch nie in einem Fernsehstudio. Und dann Samstagabend, Hochaltar im deutschen Fernsehen, das traue ich mir nicht zu. Und dann haben die gesagt, gut, dann haben wir noch was anderes. Dann zeigten die mir die englische Version, die britische, von Child's Play, das wir dann Dings da nannten. Und da habe ich, weil es, obwohl es nichts mit Musik zu tun hatte, sofort gespürt, das ist großartig. Und das gab es in der Form noch nicht, dass Kinder Unterhaltungssendung für Erwachsene machen. Mir war aber auch klar, sofort klar, dass das, dass ich mich da nicht im Vordergrund spielen will. Weil die Kinder die Stars sind und diese Fehler werden zwar immer wieder gemacht, aber mir kam es sehr entgegen, weil ich ja ohnehin nichts von mir gehalten habe als Fernsehmoderator. Also mich zurückzunehmen war mir überhaupt keine Kraftanstrengung.
Und zum Dank, dass du den Kindern so eine Bühne gegeben hast und die auf wirklich putzige Art Geschichten umschrieben haben und mir überlegt haben, wovon, von was reden die, um welches Dings da könnte es gehen, gab es im Gipfel 37% Quote.
Ja, mal über 10 Millionen Zuschauer am Donnerstagabend. Ja. Ohne Konkurrenz natürlich damals noch. Es gab ja keinen RTL oder privaten Sender.
Anonymität AD.
Von heute auf morgen tatsächlich. Also da war ich auch nicht darauf eingestellt und mich hat auch niemand darauf vorbereitet. Und plötzlich, ich habe in der Innenstadt gewohnt und wenn ich zum Einkaufen gegangen bin, musste ich jedes Mal erklären, warum ich hier einkaufe. Wohnen Sie hier? Was machen Sie denn hier? Das war zunächst mal erdrückend. Und dann habe ich natürlich auch Gespräche mitgehört im Restaurant, in dem ich jeden Tag war, im Roma, schräg gegenüber von meiner Wohnung. Und höre da Leute über mich reden, ohne dass die wissen, dass ich auch da bin. Also das war nicht leicht.
Ein paar erkennen dich auch an der Stimme, schätze ich.
Wenn du mittlerweile werde ich sehr oft darauf angesprochen, ja.
Aber nochmal zu Video und Fernsehen. Jahresrückblicke 90 bis 93 an der Seite von Hajo Friedrichs, Ulrich Wickert. Jetzt auch, wenn du sagst, da war so eine gewisse Abwehr gegen zu viel Prominenz. Gab es kurz die Hoffnung auf eine ganz große Fernsehkarriere?
Nein, damit habe ich nie gerechnet, aber ich habe jede Gelegenheit genutzt, um was zu lernen. Und da war natürlich Hans-Jürgen Friedrichs ein Paradebeispiel. Der Mann war ja eine Ikone für mich und der hat sich mir auch angenommen, hat mir geholfen beim Texteschreiben. Wir saßen uns gegenüber und hatte da eine so sensible Umgangsweise mit mir, die ich ihm nie vergessen werde. Meine Texte waren natürlich nicht vergleichbar mit seiner Redekunst und er hat mich dann ein bisschen berichtigt. So, wenn du so sagst, passt besser zu meiner Moderation, ohne mir zu sagen, das ist nicht wirklich gut, was du da schreibst.
Aber auch mit Mitte 40 kann man lernen.
Ja, doch, durchaus, ja. Ging doch.
Die nächste Frage kann ja fast kassieren. Mhm. Also dann hast du jetzt ganz ohne leisen Neid auf den Olymp geguckt, wo dann Gottschalk und Jauch, die Radioweggefährten, gelandet sind letztlich.
Ja. Allerdings muss ich sagen, hätte ich sowas wie Thomas sowieso nie gekonnt. Thomas ist der geborene Entertainer, dann nach dem Radio auch im Fernsehen. Thomas geht auf die Bühne und der Letzte in der letzten Reihe, der findet immer noch irgendeinen Kontakt zu ihm. Und das kann meiner Meinung nach auch heute noch keiner so gut wie er.
Der Günther hat seine eigenen Qualitäten. Schaust du eigentlich noch, Wer wird Millionär?
War ja fast immer am Montag. Auch gestern habe ich wieder geguckt, ja.
Ich finde es nur lustig, weil der Jauch ja schon längst einer ist.
Mehrfacher vermutlich. Einer der reichsten Moderatoren überhaupt.
Der auch sehr viel spendet.
Ja.
Das muss man auch sagen.
Ja, allerdings.
Und ein Weingut hat oder mehrere. Du hast einige Testballons noch steigen lassen beim Privatfernsehen. Das in verschiedenen Flughöhen, aber so richtig, ich glaube, so richtig gelitten hast du nicht, wenn er dann geplatzt ist. Und mit 50 ging es zurück zum Radio.
Ja.
Und dann vermutlich kein Gedanke, nur Radio. So habe ich es mal gesagt, wenn ich irgendwo einlief und die haben gehört, Bayerischer Rundfunk kommt. Muss man eigentlich kassieren gleich wieder den Satz, ja, aber nur Radio.
Ja. Ja, ja, absolut. Also ich finde Radio viel anspruchsvoller, weil man da ja viel weniger Verkleidung hat. Man hat die Bilder nicht, man kann ja im Fernsehen alles Mögliche noch dazu packen, damit man größer aussieht. Im Radio muss man es wirklich ganz alleine schaffen. Ist meiner Meinung nach viel schwieriger.
Ja, du hast auf jeden Fall geschafft, mir einige Songs zu rampen. Muss das sein? Also ich war mal im Kassettenrekorder und eben mal über den schönen Instrumentaleinstieg redet er drüber. Ja. Tolle Stimme, aber redet er drüber. Rampen muss sein.
Rampen muss sein, aber das ist auch, weil ich das amerikanische Radio so verinnerlicht hatte. Und da war Rampen das war selbstverständlich, weil man wollte möglichst viele Songs in eine Stunde packen. Und das geht nur, wenn du einfach die Ramps ein bisschen weglässt.
Die zentrale Frage: Beatles oder Stones?
Beide.
Was für eine Antwort.
Das hast du jetzt befürchtet wahrscheinlich, ja. Die Stones haben mich zunächst mal mehr erfasst, weil die waren authentischer meiner Meinung nach.
So eine rohe Energie.
Ja, so eine ungeschliffene Energie. Und bis heute einfach merkt man, dass die in der Musik auch noch stärker drin sind irgendwie. Aber die Beatles haben natürlich später eine Welt eröffnet.
Ja. Das ist ja auch eine Raffinesse in diesem mehrstimmigen Gesang.
Ja.
Aber wir schwenken nochmal zur rohen Energie, die immer noch wohnt im mittlerweile 80-jährigen Jagger.
Ja.
Keith Richards kommt im Dezember hinterher. Du hast sie eh schon längst gehört. Hackney Diamonds, dein Urteil?
Ja, die Welt ändert sich, aber die Stones nicht. Und das ist auch gut so. Man erwartet jetzt von den Stones keine besonderen neuen Eskapaden in der Musik. Man will diese Qualität immer wieder haben und die haben sie abgeliefert, finde ich, bei diesem Album. Es ist nichts Neues in Anführungszeichen. Es sind die Texte, die bei Jagger und Keith Richards immer schon da waren.
Richards verschraubt sich immer noch nicht in Jazz-Akkorden.
Nein, warum auch? Und sie haben auch wieder einen guten Nachfolger für Charlie Watts gefunden. Steve Jordan. Ist ein großartiger Schlagzeuger.
Und jetzt hören wir einfach mal diesen beiden Recken zu. Und ja, ich weiß, das ist Altersdiskriminierung. Aber der Sänger ist 80 und der Gitarrist wird es in ein paar Wochen. Und du darfst ihn ansagen.
Das ist aus dem neuen Album, glaube ich, oder? Ja.
Yeah.
Ja, Mess It Up ist das Ding. Und da war Charlie Watts sogar gesampelt als Schlagzeuger mit dabei und Bill Wyman auch. Come on!
Don't get excited. Why don't you leave me alone?
Hey, hey, hey. Und wir beide hier schürzen die Lippen.
Ja, allerdings. Ja.
Strecken die Brust raus.
Und die Zunge.
Die rote, zu fassen, Mick Jagger mit 80.
Ja.
Und Fritz Egner mir gegenüber deutlich jünger.
Dankeschön.
Mit Pausen, 40 Jahre Fritz und Hitz und 50 Jahre überhaupt im Radio. War es eine lange, eine kurze Zeit?
Kam mir eher kurz vor. Und ich konnte lange Zeit nicht erwarten, wann die nächste Sendung ist. Ich hätte auch früh um 6 gesendet oder um 2 Uhr nachts. Das wäre mir alles wurscht gewesen. Hauptsache Radio machen. Das war mein Anlass.
Musik, Musik, Musik. Und auf dem Zenit nahezu 25.000 Langspielplatten und 10.000 CD. Roderich Fabian, hochgeschätzter Kollege hier, der hat nicht ganz so viel, ich denke mal eher die Hälfte, und hat schon von einem statischen Problem für die Mietwohnung gesprochen.
Das war bei mir genauso. Ich musste einen Statiker bemühen, denn das musste verteilt werden auf 6 Zimmer. Ich hatte mir damals eine große Altbauwohnung gemietet hier in München. Und tatsächlich, ja, da
wir
war die Bausubstanz war in Gefahr.
Abbruch mit Checker und Co. Ja, vielleicht zum Privaten noch. Du bist Papa, kann man sagen, später Papa, die Tochter 24, der Sohn 13. Du bist, jetzt sprechen wir es mal aus, 74. Hält es jetzt jung oder schafft es ein?
Beides. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn die nicht da wären. Aber natürlich kostet es sehr viel Energie. Aber die Energie ist ja gut genutzt sozusagen. Und wenn man merkt und sieht, Tochter wie Sohn haben sich toll entwickelt, sind tolle Menschen geworden und werden langsam tolle Erwachsene, also das zu beobachten. Allerdings geht es nicht ohne Hilfe einer Frau, die da eben entsprechend mit einwirkt und eigentlich noch viel stärker emotional involviert ist, wie jede Mutter.
Gruß nach draußen.
Gruß nach draußen an die Katrin.
The one and only.
Ja. Kann man so sagen. Ja. Für mein Leben auf jeden Fall, weil ich habe erst mit 58 geheiratet. Das hatte allerdings auch einen Grund. Ich wollte nie in die Lage kommen, dass jemand anderer leidet, weil ich eine Fernsehsendung, die ich eigentlich nicht machen will, ablehne. Ich wollte mich frei entscheiden können, was ich mache im Leben. Ich wollte mich nie verbiegen. Da gab es einige Schecks, die unterschrieben hätten werden können, aber da hätte ich mich verraten selber und das hätte ich nicht überlebt.
Es ist gut, wie es gekommen ist. Und gut, dass du zum Bayerischen Rundfunk gekommen bist.
Vielen Dank, danke.
Tochter und Sohn, ich nehme jetzt einfach mal an, ich denke an meine, sind musikalisch auf einem anderen Planeten. Zeigt ihr euch gegenseitig eure Playlist?
Der Sohn nicht, da steige ich manchmal aus, auch aus dem Auto, wenn es nicht sein muss. Aber die Tochter hat die Musik auch verinnerlicht, die ich ihr halt als Kind schon vorgespielt habe. Und die steht auf alles, Motown, Beatles, alles.
Und der Sohn hat immerhin die Playlist von dir entdeckt.
Ja, allerdings. Ja, ja. Er hat aber nicht gedacht, dass er sie findet. Also der war auch genauso überrascht wie ich.
Er war auf der Suche nach Metal oder Deutsch-Hip-Hop?
Deutsch-Hip-Hop, ja.
Jetzt, das ist
eins. Ja, jetzt aber auch 50 Cent und so. Also es schwankt immer noch. Da ist noch nichts komplett beendet. Ich hoffe, da ist noch einiges zu machen.
Ich meine, im Grunde geblieben sind schon auch noch Megastars wie Taylor Swift, Harry Styles, Billie Eilish. Meinst du, dass sich jetzt gar nicht mal so grundlegend viel verändert, dass die auch eine Generation so prägen wie du und deine 60er?
Das glaube ich nicht, weil da spielen andere Kriterien jetzt mittlerweile auch eine Rolle. Taylor Swift, eine großartige Sängerin, oder auch Billie Eilish. Aber wenn man sieht, wie die den Song bauen am Computer mit 90 Schnitten in einem Song, dann denke ich mir, das hat nichts mehr mit Rock'n'Roll zu tun. Und auch die Popmusik war früher einfach noch authentischer. Da hat man im Studio alles gegeben, um möglichst viele Emotionen rüberzubringen. Und das muss man jetzt nicht mehr. Da kann jetzt die KI in Zukunft entsprechend nachhelfen.
Und die besten Ideen werden in den ersten 30 Sekunden verbraten, sonst wird bei Spotify nicht mitgezählt.
Ja, genau.
Obi, wir kommen aus einer anderen Zeit. Gilt es eigentlich noch dein alter Wunsch? Du würdest gern mal im BR-Schallplattenarchiv übernachten?
Nein, ich würde da gerne wohnen.
Du musst dich aber beeilen.
Ja, ich weiß. Ich hoffe, das wird irgendwie erhalten, weil das ist ein Schatz. Da kann das Deutsche Museum nicht mithalten. Was da, ich habe da mal was gedreht und ein paar Platten rausgezogen. Ich hätte mich am liebsten angekettet.
Jetzt muss er kommen, der Drop. Mensch, wir zwei alten Hasen.
Grenzenlos hören.
Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs-Rundfunkdienst auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
100 Jahre Radio.
Und zusammen haben wir beide schon mal 84 Jahre. Und ich habe in eben diesem Schallarchiv mal nachgeschaut. Du warst 1991 bei Gabriele Englet, für mich auch eine Radiolegende, bei ihr als Robinson zu Gast, Musik für eine Insel. Und ich habe gestaunt, du hast von den 4 Wunschtiteln, hast du dir 2 gewünscht, Händels Messias und Beethovens Eroica.
Ja,
das läuft bei dir auch.
Auch, natürlich, ja. Zu gewissen Stimmungszeiten ist es auch zu hören.
Und daheim legst du manchmal auch Stille auf?
Ja, absolut. Ich gehe da sehr nach Gefühl.
Und wir beide gehen nicht nur nach Gefühl, wir gehen auch nach der Uhr. Ich würde sagen, du machst jetzt so eine Absage auf 58:10.
Könnte ich hinkriegen. Also heute war ich Gast bei euch und als Hörer bin ich verpflichtet, jeden Tag reinzuhören, weil ihr einfach ein tolles Programm macht. Ich bedanke mich an dieser Stelle mal für eure Arbeit.
Ich danke. Hab keine weiteren Fragen, sag nur, schön, dass du da warst, Fritz.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Mit einigen Hits und ab mit diesem Gespräch in die ARD Audiothek. Da finden Sie auch den Pumuckl-Podcast. Jeden Monat gibt es ein Wiederhören mit Hörklassikern, Meister Eder und sein Kobold. In der Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.